Ich bin Platane. Ich bin in einem Park in Wien seit mehr als 100 Jahren, wachse und lebe, rage hoch in den Himmel und tief in meinen Nährboden. Von meinen Blättern perlt das Wasser ab, das meine Wurzeln tränkt. Mit meinen Ästen umarme ich die Welt und pflege speziesübergreifende Freundschaften. Durch eine schützende Schicht abgestorbener Zellen, die Rinde, breche ich immer wieder aus mir selbst aus. Dann werde ich gefällt. Nach dem Wiener Baumschutzgesetz habe ich mein physiologisches Alter überschritten und könnte beim Umfallen Gebäude und Menschen beschädigen.
Phyto.
Heteromorph. Leid.
Leerraum, Extrazellen,
Phyton.
Diese Platanen ist so riesig, dass das ganze Haus bedeckt eigentlich. Und von ganz weit weg, du siehst aus, als jemand so von oben wie ein Gott einfach das Haus so umarmen würde. Oh. Und wenn du das Baum umarmen möchtest, das machen wir viel mit meiner Großmutter. Da haben wir mit ihr viel gemacht. Dann brauchst du, ich glaube, so 7 Leute. Riesig.
Wahnsinn. Wie alt ist dieser Platanenbaum?
Ich weiß nicht, aber es hat vieles gesehen, ich glaube.
Der Baum, ich glaube, es war eine Art von Trauerweide oder also ein hängender, ein Baum mit so hängenden Ästen.
Hängenden Ästen.
Ja, und es war wirklich so wie eine riesige grüne Kappe über die ganze Straße. So groß wie ein Haus. So hoch wie ein Haus. Und das Ärgste war aber, dass, also es mussten unten halt noch Autos fahren. Deswegen haben sie ihm einen Pony geschnitten.
Also so wie du.
Genau.
Eine Trauerweide mit deiner Frisur.
Da hatte ich meinen Pony noch nicht, aber vielleicht habe ich mich inspirieren lassen von diesem Baum, der, glaube ich, keine Trauerweide war, aber eben eine
Der Baum mit Pony.
Baum mit Pony.
Baum mit Pony.
Und dann hast du deinem Friseur gesagt, ich möchte ein Pony von dem Baum.
Genau, ich habe ihm ein Foto
ein
gezeigt von diesem Baum. Ich habe gesagt, bitte genau so diese Frisur.
Wolltest du dich verähnlichen?
Verähnlichen.
Baum verähnlichen.
Habitat.
Phyto. Extra.
Habi.
Phyto. Extra Zell.
Phyto.
Habi.
Phyto.
Extra.
Phyto.
Habi.
Mutualist.
Phyto.
Substrat.
Kernhaltig.
Tat.
Phyto.
Die Farbe des Himmels liegt im Detail. Hautartige Kolonien, rutsche auf Sternengelee aus. Beim Fallen verliere ich einen Schuh, der kurz darauf im Wasser versinkt. Ich lande in den Brennnesseln. Mit juckenden Händen stütze ich mich in etwas Weichem, Kalten, Feuchten ab. Unter dem Labkraut kriecht die Vogelmiere. Ihre Stängel sind aufgeweicht, die Blätter faulig. Es regnet seit Jahren.
Weil ich mich vielleicht immer mehr mit den Pflanzen identifiziere, habe ich geträumt von einem Zwiebelfeld unter meinem Bett. Und ja, dass es irgendwie seit Tagen regnet. Und wir, das sind in dem Fall ich und so eine Gruppe von Erntearbeitern. Und wir müssen diese Zwiebeln vor dem Verfaulen retten, weil es eben schon so, weil die Felder schon so unter Wasser stehen. Ja, und wir besprühen sie mit so einem Mittel, das auf Nanotechnologie basiert. Ich glaube, das ist so wie bei den Schuhen, also wenn du Schuhe imprägnierst. Diese Schuhsprays.
Zur Lotus-Effekt.
Die Gundelrebe ist noch nicht abgeblüht, aber die Blüten sind völlig durchnässt. Süße Wolfsmilch und Ampferarten setzen sich jetzt durch. Sie sind so beschaffen, dass ihnen das Wasser nichts anhaben kann.
Genau, wo dann irgendwie alles abperlt. Und das soll irgendwie so die Poren der Pflanze verschließen. Wie sie dann noch atmen kann, frage nicht, weiß ich nicht.
Ich halte mich an einer Liane fest und lehne mich unter schützenden Baumkronen hervor, um die Hand hinauszuhalten und zu prüfen, ob der Regen nachgelassen hat. Die Pore, fachsprachlich auch lateinisch porus, Öffnung, Loch.
Aber irgendwie war es logisch. Und dadurch dringt halt keine Feuchtigkeit mehr ein. Und es kann aber auch keine Luft, glaube ich, zugeführt werden, weil das braucht es ja auch, um wirklich Schimmel hervorzurufen. Und dann decke ich irgendwie diese Pflanzen auch noch mit so einer schwarzen, dicken, selbstgewebten Wolldecke ab, damit die Lautstärke gedämpft ist. Weil die Zwiebeln nämlich eben so wie so ganz, so eine ganz eigene Art zwitschern.
Und das Zwiebelzwitschern?
Ja, das Zwiebelzwitschern. Das Zwiebelzwitschern hat mich dann im Endeffekt auch aufgeweckt.
Haben die so laut gezwitschert?
Ich kaufe mir immer einen Sack mit Zwiebeln. Und dann merke ich, dass ich gar nicht so eine Zwiebelesserin bin. Und dann treiben sie aus und dann sind sie ganz lange in meiner Küche und ich gehe mir dran vorbei und denke, ich muss sie endlich mal einpflanzen. Und ich glaube deswegen, und weil ich mich vielleicht immer mehr mit den Pflanzen identifiziere, habe ich geträumt von einem Zwiebelfeld unter meinem Bett.
Eukaryo tagamo
tat inta phyto
tagamo
inta
habitat heteromorph.
Spore.
Extrazelluläre.
Dose.
Rotpusterpilzhorror.
Dose. Dosechen.
Zytokluz.
Papa. Papa.
Iskumalbum. Hybrid. Pappel. Photosynthese. Endogametophyt. Heteromorph. Leidwinder.
Nischpros.
Preusporus. Kernunhaltige. Kugelpusterpilzarten, einzig, eigen, eiertigen, Brombeer,
Nischpross,
Alchemistin, Rotpusterpilzhorror, Alchemistin, Rotpusterpilzhorror, Alchemistin, Rotpusterpilzhorror, Alchemistin, Kernenhimmel.
Wir sind Seegras. Wiegen uns friedlich vor der Küste einer Urlaubsinsel. Lassen uns von sanften Strömungen treiben und wandeln Kohlendioxid in Sauerstoff um. Unser Rhizom ist tief im Meeresgrund verwurzelt. Wir bieten anderen Lebewesen Schutz und Nahrung. In der Sommersaison kommen die Yachten. Ihre Anker zerfetzen uns.
Ich war irgendwo unter Wasser und war keine Bewegung, aber von dem Wasser. Alles war total still. So fast so dunkel, dass du nichts sehen könntest, aber ich könnte auch nicht richtig atmen. Und dieses Gefühl, dass du gleich sterben wirst, weil du nicht genug Luft hast, hat mich so richtig Ich wollte so richtig aufwachen, aber ich war mir nicht sicher, ob ich träume oder nicht. Nee, diese Zwischenstand. Und dann habe versucht, ein bisschen zu identifizieren, okay, ist da jemand, ist da irgendwas, irgendwelches Tier oder Pflanze oder Mensch, der mir helfen könnte? Oder wie kann ich da hier überleben? Oder kann ich lernen, unter Wasser zu atmen? Und dann habe ich gesehen, das war ganz komisch, da war so ein Unterwasserkaktus. Und auf dem Unterwasserkaktus war ein Tattoo. Es war tätowierter Kaktus. Und die Tätowierung hatte ein so kleine Pfeile, so wie eine Richtung für mich, wie ich mich bewegen sollte. Mhm. Und dann habe ich einen Kaktus gesehen, dann die nächste. Und dann habe ich angefangen so zu kriechen, weil ich glaube, ich war auf dem Meeresboden. Und langsam, ich habe total vergessen, dass ich nicht mehr atmen muss. Dann habe ich mich gefragt, wow, wie kann das sein? Wie habe ich das gelernt? Und dann habe ich bemerkt, dass hinter meinem Nacken ein riesen Fisch hat sich so angeklebt und einfach so, da war ein Loch oder weiß ich nicht, wie das anatomisch möglich gewesen war, aber hat einfach so Luft in mir so gepustet, dass ich so überlebe. Und ich glaube, ich habe da eine Symbiose angefangen mit diesem Fisch und mit dem Kakti. Ich habe nie rausgefunden, wohin mein Weg führt.
Verliebt in einen Teich. Ich habe Teich zu meinem Ort gemacht und wäre so gern der Seine. Will in seine Mitte schwimmen, wo die grünen Knospen, hinter denen das Gelb der Teichrosenblüten blitzt, sich wegen des kalten Frühlings noch nicht zu öffnen gewagt haben, aber schon ihren süßlich-fauligen Duft ausdünsten, den ich trotz eines Anflugs von Ekel und Übelkeit einmal tief durch die Nase einsauge, als wäre dies mein letzter Atemzug. Dann die Luft anhalten, den Lockstoff in mir wirken lassen, mit sanften Schwimmbewegungen in Rückenlage an der Wasseroberfläche treiben. Meine Brustwarzen ragen in den Himmel. Sich in einen Teich zu verlieben ist, sagen manche, wie sich in eine künstliche Intelligenz zu verlieben oder einen Roboter. Mein Teich ist schon lange sich selbst überlassen und nur sich selbst zu diensten. Die süße Wolfsmilch und Labkraut wurzeln hier aus freien Stücken. Ja, die Trauerweide wurde noch von Menschenhand platziert. Doch niemand gebietet dem kleinen Nachtpfauenauge, wann und wo es seinen Saugrüssel in die Schlundschuppen des Sumpfvergissmeinnichts steckt. Ich sage, sich in einen Teich zu verlieben, ist auch nichts anderes, als sich in einen Menschen zu verlieben. Man will eins werden mit dem Geliebten, will sich in ihm suhlen, öffnet die Arme weit und schlägt Wellen, um auf sich aufmerksam zu machen. Wille, im anderen aufzugehen, Wunsch, gemeinsam unterzugehen, Verflüssigung, Verschmelzung, ungeahnte Kräfte werden freigesetzt, um sich über Wasser zu halten, bis man begreift, dass man so nicht weit in den anderen vordringen wird, weil man nur an seiner Oberfläche kratzt. Also, ich höre auf, mit den Armen zu rudern, um Teich auf den Grund zu gehen. Das Ereignis trägt sich im Heimlichen zu.
Ich reagiere sofort.
zerre an einem Seerosenblatt, das in der Pfütze zu meinem nackten Fuß treibt. Der Boden ist humos, tiefschwarz, schwer und glänzend.
Unweit einer vielspurigen Autostraße, im Schatten, den der Schornstein der Fabrik wirft.
Ich nehme die Zähne zur Hilfe, quetsche und zermalme Palisadengewebe. Zwischen den Zähnen knirscht die Epidermis der Nymphäa.
Die Sonnenuhr zeigt einen untergehenden Tag an. Unter den Kronen der Zitterpappeln schlage ich kaum noch Wellen.
Durchtrenne kauend den schleimig-fasrigen Strang. Knappe Nährstoffversorgung.
Mit den Ohren unter Wasser höre ich nur dumpf das Rauschen des Verkehrs. Autos werden noch lange nach mir auf der Straße fahren.
Unser Wunsch, schnell den Ort zu wechseln, wird noch viele natürliche Ressourcen verbrauchen. Dass wir eine oberflächliche Beziehung zur Welt pflegen, hat vielleicht damit zu tun, dass in die Tiefe zu gehen uns verändert. Dass wir dann nicht mehr sein können, wer wir vorher waren. Dass wir nicht bereit dazu sind, weil wir auch vorher schon nicht so genau wissen, wer wir eigentlich sind.
Wir waren irgendwie unterwegs, also ihr auch. Und Thea, du hattest total lange Beine. Wir waren eine große Gruppe und sind in so einer wunderschönen, dystopischen Landschaft gewandert. Und das hat alles total idyllisch und kitschig ausgeschaut. Und auf den zweiten Blick war das eigentlich extrem fragil. Also zum Beispiel waren da so schöne Bäume und an den Bäumen waren mit Klebeband die Äste befestigt, weil die eigentlich schon, also aus welchen Gründen auch immer.
Also zum Veredelung, oder?
Das stimmt, wie beim Pfropfen eigentlich.
Die waren schon gebrochen vorher.
Ja.
Und wir sind durchspaziert und da war auch jede Menge Müll, aber der war so wohl sortiert. Und deshalb hat das eigentlich alles ganz ordentlich ausgeschaut. Und da gab es auch so eine Wärterin, das war eine seltsame Figur, die war so eine Mischung aus Nature Guide und irgendwie Aufsichtsperson oder so. Und wir standen dann unter so einem Mostbaum, der in voller Blüte war, aber also
wie die Kirschblüte, oder? So.
Stimmt, ja. Genau, so irgendwie. Und plötzlich, als wir da alle drunter standen und atmeten, hat er seine Blätter abgeworfen mit so kleinen panischen Plops. So. Weil er so wenig Sauerstoff hatte. Oder so. Ich weiß nicht genau, warum. Ich habe es geträumt.
Okay, und wir waren quasi schuld. Weil wir
ja, wir standen dann so ein bisschen betreten da und sind dann mal so weiter geschlichen. Okay, hoppla. An so einem Häuschen mit so Trafferhäuschen von Umspannwerk vorbei und der war bewachsen mit diesen Flechten, die diese Luftverschmutzung anzeigen. Über das haben wir dann auch kurz gesprochen und dann war da dieser Fluss und der war unparkbar dreckig, aber er war so schön und es war so heiß und wir sind trotzdem reingehüpft. Auch wenn der halt auch überall dieser ganz schön geschlichtete Müll am Eck lag. Und dann sind wir da wieder raus und haben die Wärterin beobachtet, wie sie den Müll irgendwie verbrannte und wir schauen sie irgendwie so an und haben das irgendwie auch gefunden und sie meinte dann, ja, was glaubt ihr, was Ärger ist, wenn ich ihn verbrenne und dabei Sauerstoff verbrauche oder wenn ich ihn einfach mit Wasser überschütte und warte, bis er verrottet und glaubt ihr wirklich, dass ihr das so viel besser weiß, wisst ihr, wie das jetzt irgendwie läuft? Und dann ist sie ganz wutentbrannt mit dem Fahrrad von dannen gefahren und hat dabei so viel Sauerstoff verbraucht, dass wir alle gestorben sind.
Also, bis vor kurzem konnte ich es noch verstehen. Das Prinzip von Antrieb und Getriebenheit. Doch jetzt kein Gestrampel mehr. Körperspannung lässt nach. Einfach keine Energie mehr aufwenden. Ich bin im Teich angekommen und still.
Aus der Verliebtheit ist Liebe geworden.
Ich liebe Teich. Liebe ihn, wie er ist. Und ein Ort ist nun mal unwesentlich. So ist er nun mal. Ich spüre, wie seine Kamhaut, ein Biofilm aus Mikroorganismen an der Wasseroberfläche, mir über die Stirn und Unterlippe streift und in meinen Mundraum eindringt. Ich nehme die Flüssigkeit in mich auf. Ich schlucke große Mengen Teich. Teich. Ist das noch dein Name? bist du noch Teich für mich. Menschen haben dich angelegt und ist deswegen Mensch in dir angelegt? Solange ich noch denken kann, denke ich Teich, nein. Gewässer, nein. Element Wasser, nein. Ökosystem, nein. Biosphäre, nein. Geliebtes.
Im Geliebten ist die Vergänglichkeit angelegt.
Über das Denken vergesse ich zu schlucken. Der Körper leistet keinen Widerstand mehr. Der Schließreflex von Augenlidern setzt aus. Licht bricht sich im Glaskörper. Legionellen und andere Kleinstlebewesen verwechseln die Iris mit Laichkraut. Welt, verschwommene Welt. Sauerstoffblasen steigen auf und zerplatzen an der Wasseroberfläche. Lunge randvoll mit Teich. Wasserläufer bemerken die Veränderung in der Oberflächenspannung und versammeln sich in der Hoffnung auf Beute. Sie bilden dabei eine menschliche Silhouette. Eine Wasserlinsengesellschaft, die durch das Ereignis kurzfristig auseinandergetrieben wurde, findet wieder zusammen. Im kommenden Jahrhundertsommer schreiten die Verwesungsprozesse schnell voran. Friedlich zersetze ich in Ufernähe. Jetzt liege ich Teich zugrunde. Wir sind Teich. Wir sind Teich. Über den Sommer verwuchern wir. Abgestorbene Algen und das ehrenblütige Tausendblatt trüben uns im Herbst stark ein. Etwas trägt kurzfristig zur Fruchtbarkeit des Nährbodens im Schilfgürtel bei.
Nein, ich möchte keine Frisur wie ein Buchsbaum haben.
Warum?
Buchsbaum ist das härteste Holz, das es gibt. Das wächst ganz, ganz langsam. Und das heißt, das ist ein Buchsbaum, weil früher die
Buchsbaum.
Die Büchsen draus waren.
Die Büchsen.
Wie?
Die
Büchsen. Ganz ein hartes Holz. Der Buchsbaum wächst ganz, ganz, ganz langsam und hat ein sehr, sehr hartes Holz. Und deshalb wurde er verwendet, um kleine Büchsen draus zu machen. Schachteln.
Ah, aber wenn du ganz viele Jelly in deine Haare reinmachst.
Und was hat man da reingetan? So Tee, oder?
Tee?
Teedosen.
Wertvolle Schätze in der Buchsbaumdose.
Toll.
Schwärmen wir uns das.
Buchsbäume sind so, werden aber auch heutzutage ganz gerne so statt Zäunen gepflanzt, oder?
Und wie groß sind sie? Sind sie ganz nah?
Das stimmt, sie können ganz am Boden sein, sie können aber auch ganz hoch werden, aber eigentlich erst aber nach ein paar hunderten Jahren.
Sind sie so ausgebreitet, also von da nach dort, oder sind sie eher schlank
von da
nach oben?
Eher von da nach dort.
Von da nach da, also eine Hecke.
Von da nach aber da. In den schönen französischen Gärten, in den Schlossgärten, gibt es sehr viele Buchsbäume in Form.
Eben, daher kenne ich das nämlich.
Ah, aus Spiralen. Dem französischen Garten.
Ich bin ein Buchsbaum. Ich wachse sehr langsam. Mein Holz ist von unübertroffener Härte. Im Frühling präge ich in den Blattachseln unscheinbare, gelblich wohlriechende Blütenknäuel aus. Im Herbst spalte ich meine langen, dreiklappigen Kapselfrüchte und streue je zwei schwarze, glänzende Samen. Dann schneidet man mir mit einer gut geschliffenen Baumschere die Äste ab und schnitzt Schachfiguren aus mir.
Prokaryot, Eukaryot. Zelle mit und ohne Kern. Hab gerade eine seltsame extraterrestrische Wahrnehmung von uns, dass alles einen Kern hat. Im Kern sammelt sich die Information. Kern speichert die Energie. Der sich Materie nach innen hin verdichtet. Bei uns wäre es das Herz oder das Hirn. Dass wir einen Kern haben oder was wir als Kern begreifen. Weil ohne die anderen Organe geht es auch schwer. Ein Kern stellt eine Hierarchie dar. Was ist überlebenswichtiger? Wir müssen alles zusammenfassen. Wir müssen den Kern der Sache begreifen. Der Kern zieht uns an. Der Erdkern ist gravitätisch. Wir sind fasziniert vom Mittelpunkt. Wir wollen auf den Punkt kommen. Lieber den Kern umkreisen als völlig frei im Raum schweben. Unheimlich. Kern im Kern. Eizelle, Einzelle hört sich nach Kern an, weil sie uns im Grunde beinhaltet. Wir bestehen, entstehen aus ihr, aber wir stecken auch in ihr. Als wären wir der Kern der Sache. Eine Matroschka, Hülle um Hülle kleiner werdend, bis universal, Shepherd's Kala-Gefühl. Laut, leise, tief, hoch. Eine Zelle ist kernlos oder mit Kern. Wir bestehen aus beidem, also mit und ohne Kern. Das Denken entkernen, um mit Cyanobakterien zu verähnlichen. Das Gefühl zur Welt entkernen. Der Kern im eigentlichen Sinne macht das Kern oder dem Unkern freien Lauf lassen.
Also ich erinnere mich nur daran, dass ich irgendwie aufgewacht bin. Und ich könnte überhaupt nicht sagen, wo ich bin. Also alles hat sich so anders, als was ich kenne, sich angefühlt. Ich könnte nicht sehen, ob das eine Landschaft ist. Oder bin ich draußen oder bin ich drinnen. Ich habe den Himmel gesucht oder einen Regenbogen. Aber alle Lichter waren so voll künstlich, so ein bisschen lila und so Cyano, Blau und phosphoreszent Lichter, die sich immer gleichzeitig auch gewechselt haben. Ich wusste nicht, ob irgendwas mit meinen Augen passiert ist. Und ich habe auch einfach so verschiedene Bewegungen gesehen, die richtig so wie auch die Luft gegen mir so gepusht haben. Und ich dachte, okay, jetzt kommt ein Tier oder ein Vogel oder weiß ich nicht, aber ich habe nichts gesehen. Es war einfach so kurz was vor meinen Augen und ich wusste nicht, unheimlich, wo ich eigentlich bin.
Unheimlich.
Und ich dachte, okay, ich bewege mich mal kurz, zu sehen, was dann vielleicht in einer anderen Ecke von diesem ganz surrealen Ort ist. Mhm. Aber ich konnte einfach nicht weg. Ich war irgendwie angebunden an der Erde. Oder war das Erde? Weiß ich nicht. Ich konnte einfach nicht mehr nach unten schauen. Habe ich nichts anderes gesehen, nur dunkel lila und dann ein bisschen gelb in der Mitte. Und dann weiter weg. Wieder die gleiche Farbkombination wie ein gespritzter Himmel aus verschiedenen Kristallen und so. Und irgendwann dachte ich mir, okay, ich muss irgendwie rausfinden, wo ich bin oder was ich überhaupt hier mache. Und dann gucke ich auf meinen eigenen Körper und sehe ich, dass ich ein Rosmarin bin. Und überall an mir sind so riesen Schmetterlinge, weil die Schmetterlinge sehr gerne auf hohen Rosmarin sitzen.
Ah, und das sind die bunten Sprenkel und Farben, die du gesehen hast.
Ja. Und die waren so riesig mit ihren Flügeln, dass ich die eigentlich nicht wahrnehmen könnte.
Ja, und als Rosmarin hat man ja auch irgendwie eine andere.
Genau, und den Duft, warum ich das nicht bemerkt habe, weiß ich nicht. Wahrscheinlich war viel im Stress, rauszufinden, wer ich bin. Und seitdem bin ich noch immer ein Rosmarin.
Ich bin ein Stück Erde. Extraterrestrische Verbindung auf mir reagiert umgehend mit dem Tageslicht.
Ich bin Schlafmond. Papaver somniferum. Ich bin schlank und behaart. Meine vier violetten Blütenkronenblätter sind etwa doppelt so groß wie die Kelchblätter und weisen am Grund einen dunklen Fleck auf. Meine kugeligen Kapselfrüchte enthalten hunderte Samen, die ich mit einem weißen, giftigen Saft in der Kapselhülle vor Fressfeinden schütze. Menschen nehmen ihn als Rauschmittel zu sich und führen Kriege darum.
Der Schmerz von unzähligen kleinen Widerhaken, die wie Glasfasern unter meiner Haut stecken, macht mich wütend. Die Wut macht mich unachtsam, sodass ich beim Aufstehen den Bärenklau mit der Wange streife.
Rotpustel, Gänsehaut, Horror, Brombeer-Alchemistin. Rotpustel, Gänsehaut, Horror, Brombeer-Alchemistin. Brombeer, Alchemistin, Gänsehaut, Pustel, Gänsehaut, Pustel, Rotpustel, Rotpustel, Gänsehaut, Haut, Horror. Die Düsternis ist Wäldern und der Boden ist humus. Nachdem du die Samen 24 Stunden eingelegt hast und dann in Erdlöcher von 4 cm Tiefe gestreut hast, keimt sie innerhalb von 2 bis 3 Wochen.
Die Düsternis ist Wäldern.
Ich habe geträumt, dass die Luftfeuchtigkeit hoch ist, dass es kalt ist, eine dunkelgrüne Dunkelheit herrscht, die mir aber keine Angst macht. Im Gegenteil, die etwas Gesprächiges, Neugieriges hat.
Die Düsternis ist Wäldern.
Ich, wie ich mit Menschen von früher, Szenen von früher durchspiele. Im Hintergrund wächst etwas heran. Etwas, um das es eigentlich geht. Das Eigenartige. Quellendes Harz aus grob geschuppter, rostroter Rinde, ein gelb-grün zäher Nebelfluss, weil das Substrat für Moos ist nämlich Luft, meandert zwischen den Stämmigen. Schwelende Landschaftlichkeit wuchert langsam in den Blick.
Die Düsternis ist Wäldern. Sie ruft mich weg von mir,
ringend um meine Aufmerksamkeit wie ein schwerer Blumenduft. Noch will ich ich nicht aufgeben. Polarlichter erinnern mich an das Erfundene dieser Erzählung. Ein Föhrenhain im abklingenden Licht des Tages, mit Wüstensand gefärbte Piplosphäre. Am Himmel braut sich der Nervenbruch zusammen. Etwas, dem es nicht anders möglich ist, als plötzlich in Erscheinung zu treten. Als seltsame Erschütterung im Grunde, als seltsame Erschütterung, als seltsame Erschütterung im Grunde, als seltsame Erschütterung. Als seltsame Erschütterung im Grunde, als seltsame Erschütterung, Erschütterung, als seltsame Erschütterung, seltsame.
Ich scrolle durch die Wildhaben-Angebote und finde ein Kompendium aus Tontüpfen, teils blau lasiert und zusätzlich eine UFO-Pflanze, Pilea peperomioides. Dann suche ich nach Mondpflanzen und finde eine Anzeige, die wie ein Pflanzenblock gestaltet ist. Jemand hat in der Beschreibung seine Erfahrungen mit der Anzucht von Mohn festgehalten und erzählt, wie die Beschäftigung mit Opium zu dem Wunsch geführt hat, aktiv zu werden und dazu beizutragen, Mohn in unseren Breitengraden wieder vermehrt auszusehen, was eine gesellschaftspolitische Veränderung herbeiführen soll. Dann verwandelt sich der Blog in eine Videodokumentation. Die Mondkapseln werden zu Kaktusohren, die von Frauenhänden auf Holzschaufeln in große Lehmöfen geschoben werden, wo sie sich unter der Hitze wie Pizzabrot aufblähen. Eine Frau steigt aus dem Auto an einer Serpentinenstraße, die durch ein Gebiet führt, das eines der letzten war, wo es noch keine Straßen gegeben hat und das erst vor kurzem durch den Straßenbau erschlossen wurde. Ein geheimnisvoller innerer Antrieb zieht sie von ihrer Familie, die sie im Auto zurücklässt, weg, um den Hügel zu Fuß über eine regennasse Mohnblumenwiese, wobei die Blütenblätter ganz matschig sind, weil sie keinen Regen vertragen, hinaufzusteigen. Es ist klar, dass die Frau nicht nur aus dem Auto, sondern auch aus ihrer Rolle in der Gesellschaft ausgestiegen ist. Dann sitzt die Frau in einem Haus, das sich auf dem Hügel befindet, in einer Art Kemenate im Dunkeln. Sie ist nackt. Licht fällt durch ein mit Holzbrettern vernageltes Fenster. Das Licht hat ein Eigenleben. Es tastet wie ein Suchscheinwerfer den Körper der Frau ab, auf der Suche nach einem Eingang, und findet ihn zwischen ihren Beinen. Es scheint in sie, mich, hinein und löst dort in mir unheimliche Wachstums- und Wucherungsprozesse aus. Ich fürchte mich und wende mich ab. Als ich das nächste Mal hinschaue, ist der Körper wie angeritzt. Die Ritze verläuft der Länge nach von Schulter bis Unterbauch. Es quillt eine weißleuchtende, galertartige Masse hervor, die etwas fester ist als der Milchsaft in der Mondkapsel, der die Alkaloide enthält. Das ist der Fremdkörper, der sich mit dem Körper der Frau zu einem Mischwesen verbunden hat. Die Ritze oder Bruchstelle zu berühren, ist unheimlich und erotisch.
Die Pore, fachsprachlich auch lateinisch porus, Öffnung, Loch. Stoma, altgriechisch stoma, deutsch Mund, Mündung. Es regnet seit Jahren.
Während der Recherche ging so eine Schlagzeile durch die Nachrichten, dass Pflanzen nämlich, wenn sie es zu trocken haben oder auch wenn man ihnen die Äste abschneidet, schreien. Das sind dann so spezifische Luftgeräusche, eine Art Ploppen oder Knallen, und die hat man aufgezeichnet. Jedenfalls habe ich das gelesen und fühle mich seitdem ein bisschen schuldig. Ich habe nämlich im Frühling einen ziemlich drastischen Rückschnitt im Garten meiner Großmutter vorgenommen. Ein Rückschnitt ist jetzt prinzipiell nichts Schlechtes und in einem Garten sogar notwendig. Und wenn man es richtig macht, dann regt man ja auch das Pflanzenwachstum an. Darum spricht man ja auch vom Verjüngen der Pflanze. Aber ich bin dabei nicht sehr umsichtig vorgegangen. Das hatte auch ein bisschen mit dem Wetter zu tun. Es hat tagelang geregnet und dann gab es diesen einen schönen Sonnentag, an dem ich im Garten arbeiten wollte. Und ich wusste, dass in den Tagen darauf wieder nur Regenwetter angesagt war. Und da besteht zum Beispiel die Gefahr, dass durch die Schnittflächen ziemlich leicht Schwächepilze in die Pflanzen eindringen können. Dann habe ich auch noch eine stumpfe Gartenschere benutzt. Ein bisschen bin ich mir vorgekommen wie Frankenstein, wie Dr. Frankenstein, der ja auch so Leben manipuliert und auferstehen lassen will, ohne wirklich Informationen darüber zu haben, wie Leben überhaupt funktioniert.
Jetzt erst denke ich an die Gartenschere in meiner Bauchtasche und entferne damit das zerfetzte Ende des Seerosenstiels mit einem klaren Schnitt. Minimiere das Risiko, dass durch verletzte Pflanzengefäße und große Wundflächen Parasiten in die Pflanze eindringen.
Also man kann ja auch nicht alle Pflanzen über einen Kamm scheren. Ein Rosmarin braucht was anderes, eine andere Art von Rückschnitt zu einem anderen Zeitpunkt als eine Platane. Eine Mohnblume braucht gar keinen Rückschnitt. Bei einer Orchidee ist das wieder was anderes. Anders gesehen kann man auch sich überlegen, ob dieses Schreien, das man den Pflanzen zuschreibt, nicht eine Art von Anthropomorphisierung ist. Also das Anthropomorphisieren ist diese Idee, dass man auf Pflanzen menschliche Eigenschaften projiziert. Ich habe das dann auch noch mit einer Biologin besprochen, die gemeint hat, naja, Schuldgefühle würde sie jetzt nicht haben, weil Pflanzen verlieren ganz ohne unser Zutun auch mal einen Ast. Im Gegensatz dazu, wenn man uns den Arm abschneidet, wie sieht es dann aus? Ich werde es jedenfalls im Sommer sehen, wie es dem Rosmarin dann wirklich gegangen ist.
Ich bin eine seltene Orchidee. Ich lebe hoch oben im Blätterdach des Amazonas. Ich bilde Luftwurzeln aus und trinke durch meine Poren die Feuchtigkeit der tropischen Atmosphäre. Lebe in einer symbiotischen Beziehung mit Pilzen, die meinen frisch ausgekeimten Samen so lange ernähren, bis ich mich selbst versorgen kann. Ich falle einer Brandrodung zum Opfer. Nachzüchtungen meiner Art erfreuen sich weltweit als pflegeleichte Zimmerpflanze großer Beliebtheit. Ich bin Platane.
Ich bin eine Trauerweide.
Ich bin ein Eukaryot.
Ich bin ein Rosmarin.
Ich bin ein Buchsbaum.
Ich bin Schlafmohn.
Ich bin ein Stück Erde.
Wir sind Seegras.
Ich bin ein Prokaryot.
Ich bin eine seltene Orchidee.
Ich bin ein Unterwasserkaktus.
Ich bin eine Waldrebe.
Ich bin ein Stück Erde.
Ich bin ein Buchsbaum.
Ich bin süße Wolfsmilch.
Wir sind Teich.